ja, einfach mehr Sichtbarkeit und auch mehr, dass das eben gesehen wird, dass wir wirkliche Athleten sind, die auch genauso hart oder vielleicht sogar manchmal nur ein bisschen mehr als wie nicht behinderte Athleten trainieren, weil wir halt auch für andere Sachen oder Probleme nur haben durch unsere Behinderung, mit der wir auch arbeiten müssen.
Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
Mit 18 Jahren hatte Christina Pesendorfer einen Freizeitunfall. Seitdem ist sie querschnittsgelähmt. 2015 hat die junge Frau dann das Rollstuhltennis für sich entdeckt. Und mittlerweile ist sie die Beste in Österreich, sowie die Nummer 34 der Welt. Ihr nächstes Ziel? Die Paralympics 2028. In einer neuen Folge von Die gefragte Frau sprechen wir über ihren Trainingsalltag, wie sich Pesendorfer auf dem Tennisplatz fühlt, warum sie gegen Athletinnen spielen muss, die im Alltag gar keinen Rollstuhl benötigen und worüber sie sich als Rollstuhlfahrerin immer wieder ärgern muss. Vielen Dank, dass du heute hier bist, Tina. Am Mikrofon begrüßen darf euch heute Hanna Mauracher. Damit ich die Hörerinnen und Hörer zu Beginn ein bisschen kennenlernen, wo kommst du her und was machst du beruflich?
Also ich komme ursprünglich aus Bad Ischl, da bin ich geboren und aufgewachsen. Jetzt mittlerweile wohne ich ja eben in Salzburg, weil ich beruflich professionelle Rollstuhltennisspielerin bin und deswegen eigentlich auch nach Salzburg gezogen bin, um hier gut trainieren zu können.
Welche Rolle hat der Sport in deinem Leben, in deiner Kindheit, Jugend gespielt und dann ja, bist du eh Profisportlerin geworden?
Als Kind, glaube ich, war ich jetzt gar nicht so großartig sportlich, aber in der Jugend habe ich dann schon viele Sportarten eigentlich gemacht. Ich habe auch ein Pferd gehabt, also ich bin lang geritten, ich war tanzen, hat mir recht gefallen, Volleyball, aber ich habe halt nichts irgendwie jetzt auf professioneller Ebene gemacht, sondern einfach nur, weil es mir Spaß gemacht hat und dass ich mich bewege oder so. Und später dann, eben 2015, habe ich dann zum Rollstuhltennis gefunden. Und das hat eigentlich auch als Hobby angefangen und wurde aber dann eben zu meiner Leidenschaft und dann Gott sei Dank auch zu meinem Beruf.
Du hattest 2007 mit 18 Jahren einen Freizeitunfall. Wie bist du dann wieder zum Sport gekommen? Und wie hat dir der Sport in dieser Zeit vielleicht auch geholfen?
Ja, also bei mir war eben 2007 der Unfall und ich habe dann eigentlich länger keinen Sport gemacht. Und habe eben erst 2015 dann zum Rollstuhltennis gefunden, weil ich halt gemerkt habe, man muss sich auch im Rollstuhl oder sollte sich auch im Rollstuhl eigentlich viel bewegen, weil wenn man unfit ist, dann fällt dann alles sehr schwer. Im Rollstuhl musst du einfach auch Kraft haben. Du musst dich täglich deine Arme bewegen und viel machen. Und darum wollte ich einfach irgendwas wieder finden, was mir einfach Spaß macht. Also da habe ich gar nicht irgendwie so Absichten gehabt am Anfang. Und dann aber eigentlich bin ich beim Rollstuhltennis blieben gar nicht wegen dem Sport anfangs, sondern eher wegen die Menschen, die dort sind. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nach meinem Unfall nicht wirklich andere Rollstuhlfahrer gekannt. Auch in meiner Kleinstadt Bad Ischl hat es da jetzt nicht wirklich wen gegeben. Und beim Rollstuhltennis habe ich dann wirklich Leute kennengelernt, die einfach auch voll im Leben stehen, arbeiten gehen, die einfach ja, ihren Leben ganz normal führen im Rollstuhl. Und das hat mich halt sehr imponiert und darum bin ich da eigentlich dabei geblieben. Und die haben mich eigentlich motiviert, dass ich halt mehr macht, dass ich auch selbstbewusster werde. Und dadurch irgendwie hat sich halt dann das mit dem Sport ergeben. Und je mehr ich gemacht habe, desto mehr Leute habe ich kennengelernt. Und desto selbstbewusster, glaube ich, bin ich dann auch dadurch geworden. Und darum hat mir irgendwie der Sport dann doch sehr viel gegeben. Aber halt eigentlich das ganze Umfeld, kann man so sagen.
Sehr schön, dass du diese Leidenschaft noch für dich entdeckt hast. Wie bist du generell auf Tennis gekommen? Hast du früher schon mal Kontakt mit dem Sport gehabt?
Nein, eigentlich gar nicht. Ich habe eben damals, weil ich ja nach dem Unfall im Rollstuhl, merkt man einfach, man kann nicht mehr so viel machen wie vorher. Man kann jetzt nicht mehr im Fitnessstudio sich so auspowern, wie es davor war. Kann man schon, aber man macht halt immer nur Oberkörpertraining und halt nicht den ganzen Körper so. Und das hat mir ein bisschen ja, genervt, eingeschränkt irgendwie am Anfang. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss einfach irgendwas finden, was mir wieder Spaß macht. Und habe mich halt dann einfach ein bisschen umgehört, umgeschaut, was gibt es eigentlich, weil ich habe es eigentlich gar nicht so gewusst, welchen Sport kann man denn im Rollstuhl so machen. Und habe im Endeffekt tatsächlich das Ausschlussverfahren angewandt und habe halt gemerkt, ja, Skifahren ist mir zu kalt, Schwimmen ist mir zu nass, Basketball, die sind alle so wild, die fahren immer so gegeneinander und ja, dann sind sie halt da eher weh. Und im Endeffekt ist dann leider, oder Gott sei Dank, gar nicht leider, aber damals leider nur Tennis überblieben. Dann habe ich gedacht, ui, ja, okay, dann probiere ich das halt einmal, schauen wir. Und ist dann eben Gott sei Dank doch gut ausgegangen.
Wenn man sich deine Entwicklung anschaut, du hast 2015 erst mit dem Rollstuhltennis begonnen. 10 Jahre später bist du schon die Nummer 30 der Welt. Wie hat das als Hobby begonnen und wie bist du auf den Verein gekommen damals?
Ja, ich habe eben im Internet schlau gemacht und habe eben dann in Salzburg den Salzburger Rollstuhltennisverein gefunden, habe mich da gemeldet und bin dann anfangs einmal in der Woche gegangen, da spielen wir 2 Stunden, auch mit Trainer und habe halt am Anfang wirklich von null gelernt, so das ist ein Schläger, das ist ein Ball, das ist ein Netz, du musst da drüber spielen. Also ich kann wirklich sagen, ich habe kein Talent und ich bin auch nicht begabt für das gewesen, aber es hat mir einfach echt Spaß gemacht und bin dann immer, habe mir gedacht, okay, ich möchte doch ein bisschen mehr trainieren, weil einmal in der Woche, da geht halt echt wenig weiter, wenn du wirklich von null startest. Ich muss auch dazu sagen, ich habe wirklich auch lang gar nicht einmal gewusst, wie man zählt beim Tennis. Es hat mich auch nicht interessiert in Wahrheit. Ich wollte einfach nur was machen, was mir Spaß macht. Und dann, ich glaube, es war noch ein Jahr circa, haben dann meine Tenniskollegen eben gesagt, du musst jetzt dann einmal mitfahren auf ein Turnier. Und ich habe gesagt, das interessiert mich gar nicht. Ich bin kein Wettkampftyp, ich mag das nicht. Ich wollte ja auch im Training eigentlich nie so jetzt ein Match spielen, weil ich, wie gesagt, nicht einmal zählen habe können. Habe immer nur gesagt, ich möchte nur hin und her spielen und halt mir ein bisschen bewegen einfach. Und die haben halt, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen was in mir gesehen und haben gesagt, na doch, du musst da jetzt mitkommen. Haben mich da quasi mehr oder weniger gezwungen dazu und es war dann echt voll lustig. Was nicht lustig war, ist natürlich, dass ich vollkommen verloren habe und sogar mal die Gegnerin sagen habe müssen, wo ich mich hinstellen muss, weil ich es, wie gesagt, noch immer nicht gewusst habe. Und das war mir dann doch ein bisschen peinlich und habe dann endlich die Regeln gescheit gelernt und halt auch, wie man zählt und so. Und habe dann irgendwo doch, hat mir der Ehrgeiz gepackt und habe mir gedacht, irgendwie sollte ich halt da ein bisschen mehr noch machen. Und habe dann echt mehr zum Trainieren angefangen. Habe dann auch in Bad Ischl damals meinen Trainer genommen. Der war auch jetzt 8 Jahre lang mein, Personal Tennis Coach quasi, der mich leider verlassen hat. Nein, der ist weggezogen nach Australien. Was aber für mich natürlich auch wieder gut war, weil deswegen bin ich jetzt auch in Salzburg. Aber genau, also da hat dann einfach das angefangen, dass ich mir gedacht habe, ich muss jetzt mehr machen und ich muss da jetzt besser werden. Und ja, und dann ist eigentlich Corona gekommen. 2019, 2020 und ich habe die Zeit sehr genützt, muss man sagen. Also ich habe mit meiner Mama damals auf der Straße quasi am Parkplatz einen Tennisplatz aufgezeichnet und wir haben da über die Schnur gespielt oder ich habe halt gegen die Wand da angespielt draußen und habe mich einfach echt sehr fit gemacht in der Zeit. Also ich habe einfach die Zeit genützt und habe dann 2020 das erste Mal die damals 19-fache Staatsmeisterin geschlagen. Und das war dann der richtige Startschuss zum Komm, jetzt musst du echt da sein und was machen. Also das war für mich echt, ja, ich hätte es mir nicht gedacht einfach und das ist so passiert und da habe ich echt einen Entschluss gefasst, okay, ich möchte da echt mehr machen und da muss was werden.
Ja, wow, also das ist ja echt in einer recht kurzen Zeit sehr viel weitergegangen, weil ja, immer wenn man einen Sport dann auch ein bisschen später im Leben erst einmal komplett neu erlernt. Das weiß eh jeder, wie schwierig das ist, was Neues machen. Und dass man das dann einmal auf die professionelle Ebene hebt, das ist echt sehr cool.
Danke.
Bevor wir dann weiter auf deine Karriere blicken, welches Gefühl verspürst du auf dem Tennisplatz?
Ja, ich bin einfach dort gern, weil ich da voll abschalten kann. Also ich kann einfach meine, ich bin ein sehr kopflastiger Mensch, würde ich mal sagen. Also ich denke immer nach und ich habe immer so viele Gedanken und Sachen in meinem Kopf. Und wenn ich aber Tennis spiele, ist das nicht. Da ist einfach nur Tennis und da bin ich halt, ja, wie wenn ich halt so frei war, so ein bisschen. Und ich fühle mich auch, also beim Rollstuhltennis einfach überhaupt nicht eingeschränkt, weil du kannst einfach den Sport selbstständig machen. Du brauchst, man natürlich im besten Fall hast du wen gegenüber, aber du kannst auch mit einer Ballmaschine spielen, du kannst gegen die Wand spielen, du kannst einfach selbstständig das alles machen. Ich kann auch eben, ich reise sehr viel durch den Sport, also auch zu den Turnieren. Und auch da bin ich immer selbstständig. Das hat mir auch sehr viel geholfen in meiner, ja, in meinem Weg quasi vom im Rollstuhl nach dem Unfall zu da, wo ich jetzt bin. Einfach Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein und da gibt mir Tennis einfach echt sehr viel, muss ich sagen.
Ja, echt schön, dass du da noch so eine große Leidenschaft gefunden hast. Mit sehr viel Fleiß natürlich und, ja.
viel harte
Training.
Arbeit.
Ja, eben, das klingt so. Als du realisiert hast, dass du mehr erreichen kannst, wie hast du den endgültigen Entschluss gefasst, den Profiweg einzuschlagen und die Ausbildung oder den damaligen Beruf zu beenden?
Ja, die Entscheidung war natürlich auch nicht leicht. Ich habe damals auch noch studiert und habe aber eben 2020, wo ich da gewonnen habe, einen großen Sponsor dann zufällig eigentlich gekriegt. Also ich sage, ich bin eigentlich echt oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen und bin wirklich dankbar für das auch. Weil ohne Sponsoren ist halt leider der Sport oder ich glaube kein Sport auf professioneller Ebene möglich. Und das war einfach so ein bisschen ein Startschuss, weil ich da gewusst habe, hey, irgendwer ist da, der mich halt unterstützt und der an mich glaubt. Also da ist dann nicht mehr nur ich selber gewesen oder halt meine Familie und meine Freunde, weil die glauben sowieso an mich so, sondern auch wer ganz anderer, der mich eigentlich in Wahrheit gar nicht kennt, sagt, ja, wir wollen dich unterstützen, dass du eben da deinen Weg weitermachen kannst. Und da habe ich mir halt dann gedacht, okay, ich bin jetzt irgendwo in die 20er. und ja, alles studieren und dann arbeiten und Ding, das kann ich halt alles noch machen. Aber Tennis kann ich halt wahrscheinlich nicht mehr dann mit 50 sagen, so, ich möchte jetzt gern nur Tennisprofi werden. Und habe mich einfach dann entschieden und haben mir gedacht, du probierst es und wenn es nicht läuft, dann kannst du es ja immer wieder aufhören. Das ist ja nichts in Stein gemeißeltes und ja, bis jetzt habe ich halt die Entscheidung nicht bereut. Also passt.
Das ist ja schon mal sehr gut. Wer hat dich auf diesem Weg und in den vergangenen Jahren am meisten unterstützt?
Also eigentlich am meisten unterstützt haben mich natürlich meine Familie und meine Freunde, die einfach immer an mich glauben und halt sagen, das ist so cool, was du machst und mach weiter mit dem und die mich halt auch, weil ich bin natürlich viel unterwegs, was auch nicht das Leichteste ist, wenn man jetzt nicht so viel zu Hause ist und halt irgendwie das Soziale ein bisschen manchmal, vor allem im Sommer, da wo halt alle Spaß haben und am See sind oder irgendwie Party machen, bin ich halt auf Turnieren und muss mich halt vorbereiten und muss halt echt manchmal auch sagen, sorry, aber zu der Geburtstagsfeier kann ich nicht kommen. Da muss man einfach ein bisschen zurückstecken, was ich nicht kennt habe, also, weil ich komme einfach nicht vom Sport oder vom Profisport. Ich habe das nicht kennt früher, dass man sagen muss, nein, ich muss jetzt, also Tennis ist jetzt wichtiger. Ich muss mich jetzt für das vorbereiten und nicht, ja, ich gehe da jetzt auf die Geburtstagsparty. Und aber da muss ich eben sagen, sind vor allem meine Freunde und natürlich meine Familie einfach sehr verständnisvoll und haben immer gesagt, ist klar, dass du nicht kommst und das ist auch richtig so, weil du musst für das arbeiten und du musst da halt was machen. Und ich glaube, das hat mich halt immer am meisten unterstützt und aufgefangen, weil man sich halt trotzdem dann denkt, oh je, lass jetzt die Person vielleicht im Stich oder geh eben nicht zu der Party, die ist vielleicht ein bisschen angefressen auf mich, aber das war eben genau das Gegenteil eigentlich immer. Und das ist mir, glaube ich, sehr viel wert.
Total schön zu hören. Das braucht eh wahrscheinlich jeder so ein gutes Unterstützungsfeld im Hintergrund.
Ja.
Wie ist es dir beim Einstieg in Profiturniere ergangen? Hier beginnt man vermutlich mit Future-Turnieren.
Genau, ja.
Und welche Klassen gibt es hier generell?
Ja, am Anfang war es tatsächlich natürlich noch nicht so ganz ein gutes Gefühl, weil ich anfangs eher eigentlich nur verloren habe auf die Turniere, weil ich halt doch einfach ein Beginner war und aber ziemlich schnell mit so Turniere angefangen habe. Weil ich einfach auch mir gedacht habe, ich muss halt schnell alles aufholen. Also ich habe jetzt nicht Zeit, dass ich da 10 Jahre noch trainiere und dann erst zu den Turniere gehe, weil ja, die Zeit läuft so. Und wo ich aber dann tatsächlich halt wirklich besser geworden bin und einfach auch ein paar Runden gewonnen habe oder halt dann sogar einmal einen Titel gewonnen habe, das ist dann schon ein ganz spezielles Gefühl, weil man sich einfach auch denkt, wow, es zahlt sich halt doch aus, was du so trainierst oder was du so tust. Und bei uns ist es so, also wenn ich da ein bisschen kurz das erklären kann vom Rollstuhltennis, bei uns gibt es keine Klassen. Das heißt, ich spiele schon nur mit Frauen natürlich, aber ich bin zum Beispiel, ich bin querschnittsgelähmt, kann ab dem Bauchnabel abwärts nichts spüren und nichts bewegen. Das heißt, ich habe auch keine großartigen Bauchmuskeln oder auch mein Gleichgewichtssinn ist nicht so gut. Und ich muss mich halt wirklich sehr in meinen Tennisrollstuhl reinschneuen, damit ich halt nicht umfalle oder dass irgendwas ja, passiert. Im Gegenzug spüre ich aber genauso gegen Leute, die jetzt zum Beispiel nur Unterschenkel amputiert sind oder irgendwie einfach schlecht gehen können. Die spüren zwar alle im Rollstuhl, aber haben natürlich komplett andere Funktionen als ich. Die haben alle Bauchmuskeln, die können viel höher sitzen, die müssen sich nicht so reinschneuen in den Rollstuhl. Und das ist wirklich sehr schwer, dass man mit denen mithalten kann, weil einfach die Funktionen ganz anders sind. Also ich kann in Wahrheit trainieren, was immer ich will. Ich werde nie das können, was sie können, weil einfach meine Funktionen nicht mehr da sind durch meinen Querschnitt. Und da muss ich halt sagen, ist halt dann oft die größte, der größte Erfolg, wenn man dann doch einmal gegen so eine auch gewinnt, weil halt beim Tennis Gott sei Dank nicht nur Schnelligkeit und Power das Wichtigste ist, sondern halt auch ganz viel Mindset dabei ist und auch Taktik. Und darum ist es halt dann für mich einfach ein dreifacher Gewinn, wenn ich gegen so, wenn der eigentlich körperlich mir komplett überlegen ist, wann ich da dann gewinne.
Also das sind ja dann Riesenunterschiede. Also
ja, das
da
stimmt.
Da kann man ja dann nicht von Fairness irgendwie sprechen.
Nein.
Oder wie wird das in der Tenniswelt, ist das Problem alle bewusst oder wie geht man damit um?
Also ich glaube, die Spieler ist alle bewusst. Ich weiß nicht, wie es so angeht, der eben weniger oder ich sage immer, eine bessere Behinderung hat. Ich weiß nicht, ob es den stört, weil ich meine, der hat dann nicht so viele Probleme, aber die Leute, die natürlich so wie ich sind oder vielleicht auch nur schlechter oder stärkere Behinderung haben, für die ist das natürlich ein Problem und wir wissen alle, dass das sehr unfair ist. Es wird tatsächlich jetzt das erste Mal von der International Tennis Federation darüber geredet, dass man vielleicht eine andere Klasse noch einführt. Also es gibt schon eine andere Klasse, nur außer eben die, in der ich spiele. Und das ist die, wo einfach die Leute nur bei den Armen auch eingeschränkt sind, die vielleicht einfach nur hergelähmt sind oder so. Aber auch in der Klasse ist in Wahrheit vollkommen unfair. Also da sind auch Leute drin, die da eigentlich auch nichts zum Tor haben da drinnen, so, wenn man es so sagen möchte. Und ja, vielleicht, also wir hoffen in Wahrheit alle, dass irgendwie doch vielleicht wenigstens eine dritte Klasse kommen wird, wo einfach da ein bisschen die Leute, die einfach zum Beispiel gar keinen Alltagsrollstuhl haben, die einfach also zu Fuß mit einem Tennisrollstuhl kommen und sie im Stehen einspülen oder so, dass die einfach in eine andere Klasse kommen, das hoffen wir einfach, weil dann wenigstens, es wird nie ganz fair sein, weil einfach mit Behinderungen, es gibt so viele unterschiedliche, aber dass wenigstens ein bisschen fairer ist. Also wir hoffen und ja, bis dorthin muss man einfach im Kopf sehr stark bleiben, was nicht immer leicht ist.
Also diese Unterschiede sind ja enorm dann. Also
ja.
Das ist ja unvorstellbar.
Dass ja, das schon. Also es ist auch nicht umsonst, dass halt ganz oben in der Topspitze halt wirklich nur Leute ohne Alltagsrollstuhl spielen. Es ist nicht einfach so, nur so.
Mhm. Also genau. Jetzt bei der Weltrangliste zeichnet genau. Sich das klar ab, oder?
Genau, ja. Also Es gibt dann ganz vereinzelt eine zum Beispiel, die halt auch mit einem Querschnitt da ganz oben spielt, aber das ist für mich einfach dieser komplettes Talent. Die spielt ihr ganzes Leben lang schon. Das kann einfach ein Otto-Normal-Tennisspieler quasi nicht aufholen. Und ist, wie gesagt, sie ist die Einzige da ganz oben. Und das heißt schon was, weil sonst waren es schon mehr. Mhm. Ja.
Na, total. Ja, dann geht da hoffentlich mal was weiter, dass da vielleicht nochmal jetzt das Umdenken wirklich stattfinden kann und eine Kategorie eingeführt wird.
Genau, ich hoffe auch, aber im Umkehrschluss denke ich mir dann immer, ich bin trotzdem dann sehr stolz, dass ich, mir heuer war ich 29. Welt schon, dass ich einfach da oben überhaupt mitspielen kann. Also ist dann schon trotzdem einfach nur mal ein bisschen mehr ein Sieg so quasi.
Unbedingt, was du da schilderst, das sind ja Welten, wenn ich keinen stabilen Oberkörper da quasi dann noch habe.
Genau, das ja. Mich wundert selber dann immer, wenn ich dann gegen die spiele, was die einfach können. Also das gefällt mir dann auch so, weil ich mir denke, wow, was die Bälle ausgraben können, wo ich mir schon denke, das wird nichts mehr, das war von mir vorher ein guter Ball, dann holen die den trotzdem noch und spielen dann aber auch mit so einer Power noch zurück, wo ich einfach nur selber applaudieren möchte, weil ich mir denke, wow, cool, wenn man das kann. Also schaut natürlich für mich, dass ich es nicht kann, aber trotzdem, ja, ich glaube, man muss da halt einfach so denken, weil wenn ich mich halt dann da niedermachen lasse von dem, wo man denkt, wow, die kann das, aber ich kann das nicht, dann kannst du halt da leider nicht dabei bleiben bei dem Sport.
Na total, da muss man wahrscheinlich seinen Weg finden. Du hast eh schon gesagt, dass du viel über mentale Stärke vielleicht wettmachen kannst in dem Sinne. Wie würdest du sonst deinen Spielstil beschreiben oder wo kannst du sonst am meisten rausholen, punktemäßig?
Also mein Ziel ist schon immer, dass ich relativ schnell den Punkt mache, weil ich einfach eben nicht die ganzen Funktionen habe, die wer andere hat und die jetzt einfach in Rallyes die anderen nicht überlegen bin. Also wenn man jetzt eine nimmt, die einfach eine bessere Behinderung hat. Darum versuche ich da eher aggressiv an das Ganze ranzugehen und auch ein bisschen mehr Variationen vielleicht spüre. Also nicht unbedingt nur draufhau und schnell und Power, sondern halt auch mal vielleicht einen Stoppball einbauen oder so. Das ist beim Frauenrollstuhl-Tennis generell wenig, dass das so gespielt wird und das überrascht halt dann die anderen und ich versuche halt eben quasi ein bisschen den Überraschungseffekt mir zu nutzen zu machen.
Mhm. Lieber Vorhand oder Rückhand bei dir?
Vorhand.
Vorhand.
Ja. Ja, weil ich Linkshänder bin und da hat man generell ein bisschen mehr Vorteile dann.
Ah ja, das ist immer tricky gegen Linkshänder.
Genau. Das stimmt. Ich mag keiner.
Ja,
nicht ungehört. Einmal ich mag es, wenn ich gegen die spiele.
Voll. Also keine Geduldsspielerin, immer schön offensiv.
Ja, genau.
Ja, total. Ja, wie schaut jetzt eine typische Trainingswoche bei dir aus? Wie viele Stunden bist du am Tennisplatz? Welche Einheiten gehören noch dazu?
Also ich habe zurzeit dreimal in der Woche mit einem eigenen Trainer. Da spielen wir 2 Stunden jeweils. Dann bin ich 2-mal in der Woche auch noch in der Gruppe, eben mit die, wo ich auch angefangen habe, Rollstuhl-Tennis zum Spielen. Und dann habe ich noch 1 bis 2-mal in der Woche Sparring mit einfach Leuten, die gern mit mir spielen wollen. Und dann kommt natürlich dazu Athletiktraining. Da trainiere ich in Rief im Olympiazentrum. Da habe ich meinen eigenen Trainer. Und dazu kommt halt schon eben auch Mentaltraining, Ernährungsberatung, Physiotherapie natürlich, Massagen und so, was man halt alles so braucht. Ja, also meine Woche ist schon ziemlich gut gefüllt. Mir wird es nicht langweilig auf jeden Fall.
Ja, das klingt so. Es gehört eben so viel drumherum natürlich nur dazu.
Genau, ja. Man muss einfach da echt, vor allem auch in einem gewissen Alter, nein, ich glaube immer, aber halt einfach auf seinen Körper dann schauen, jetzt nicht nur, dass er aufbaut, sondern auch, dass er halt ein bisschen mal relaxed oder so, das, was ich nicht so gut kann, aber ich versuche es wenigstens, dass ich mir manchmal auch Auszeit nehme und ja, genau, regeneriere, das ist wichtig.
Ja, jetzt bist du ja gerade zwischen Turnieren, hast du Zeit gefunden für unser Gespräch, dass du wieder mal in Salzburg bist. Wie viele Turniere spielst du circa im Jahr?
Also ich spiele schon um die 20, würde ich sagen, wahrscheinlich Turniere im Jahr. Und die sind also international alle. Die meisten natürlich in Europa, aber so einmal im Jahr reise ich auch meistens ein bisschen weiter weg. Also heuer war ich zum Beispiel in Kanada auf 2 Turnieren und letztes Jahr in Amerika, genau. Aber das kann ich mir nicht ganz so oft leisten, weil natürlich da der Weg dahin einfach auch teurer ist und man da in Europa dafür 2 mehr Turniere spielen könnte.
Sicher, ja. Das glaube ich. Hast du Lieblingsturniere im Kalender?
Ja, ich mag eigentlich am liebsten die italienischen Turniere. Erstens, weil es meistens schön ist, schön Wetter ist und ich am liebsten auch auf Sand spiele. Also das ist für mich so das richtige Tennis-Feeling. Und weil ich einfach das Essen, die italienische Küche sehr gern mag und da ist Essen wirklich immer gut. Und das heißt für mich schon, also das gehört einfach bei mir für ein gutes Turnier dazu, dass ich einfach gut essen kann und mich vorbereiten kann, weil da gibt es auch ein paar andere Turniere, wo das dann nicht so ist und da geht es mir dann gleich auch nicht ganz so gut, wenn ich natürlich nicht das ist, was mir meiner Seele gut tut.
Sicher, gehört auch dazu,
genau,
dass die Rahmenbedingungen passen.
Genau, ja.
Ja, so sehr viel unterwegs, ist natürlich auch anstrengend. Mhm. Wie schaffst du es sonst so runterzukommen? Oder wenn du jetzt auch in einer stressigen Turnierwoche bist, was machst du nur gerne als Ausgleich?
Also ist generell einen Ausgleich mache ich gern dann nur andere Sportarten, so wie Basketball oder Boxen zum Beispiel, das mag ich ganz gern. Aber um runterzukommen, tatsächlich halt mit meinen Freunden einfach Zeit verbringen, mal einfach gemütlich auf einen Kaffee gehen und halt die Zeit einfach verstreichen lassen. Oder klassisch auf der Couch Netflix schauen und einfach nur chillen.
Unbedingt. Ja, wenn du jetzt ein bisschen so auf die letzten 10 Jahre zurückblickst, was waren jetzt so deine größten Höhepunkte in deiner Karriere?
Ja, natürlich das Erste, dass ich da zum ersten Mal Staatsmeisterin geworden bin. Das war wirklich mein größtes Highlight, weil sonst ohne das hätte ich es wahrscheinlich nie weitergemacht. Und dann einfach, ja, die Turniersiege einfach auch, dass ich ja, Pokal daheim habe. Das ist schon ganz cool so. Das sind einfach so meine Highlights, ja.
Was war da der erste Sieg auf der ITF-Ebene oder?
Das war in Polen, war das das erste Mal. Ein Future-Turnier. Ja, es war eigentlich gar nicht, also es, ja, war einfach so, auf einmal habe ich gewonnen.
Dann hat sie es noch ein bisschen fortgesetzt.
Genau, ja.
Weil du bist ja wahrscheinlich recht schnell dann die Weltrangliste nach oben gekommen.
Genau, ja. Aber ich muss auch sagen, ich suche mir immer halt, man kann sich ja das alles selber legen, quasi den Plan, wo du hinfährst, was du machst. Und ich glaube schon auch, dass vor allem eben wegen dieser Ungleichheit bei uns im Tennis, dass ich halt schon immer schauen muss, zu welchen Turniere ich fahre und ein bisschen halt Vergleich, es werden alle, glaube ich, machen, dass ich halt mal gute Turniere einfach aussuche, wo ich halt schon weiß, da kann ich einfach auch gut Punkte holen und so. Und also ich glaube, es gehört schon ein bisschen eine gute Planung dazu, dass man da ja, auch Turniere gewinnt und so. Ich meine, man muss dann auch was dafür tun, das ist klar. Man gewinnt sind einfach so, aber ganz am Anfang, weil ich ja von unwissend gekommen bin, sagen wir so, bin ich halt einfach zu irgendwelchen Turnieren gefahren und da habe ich halt ein Klatschen nach der nächsten gekriegt, weil da halt voll die argen Gegnerinnen waren und das tue ich halt jetzt schon ein bisschen besser aussortieren. Das weiß ich jetzt mittlerweile schon, wo es gut ist und wo es vielleicht nicht so gut ist. Was nicht heißt, dass ich da jetzt nicht hinfahre, weil man lernt natürlich dann auch. Aber ja, Gewinner tust du nur bei dir, wo du halt weißt, dass du da gewinnen kannst.
Sicher, ja. Bei Grand Slam Turniere, da ist ein Starterfeld recht klein, oder? Im Rollstuhltennis.
Genau, da bei den Frauen starten da nur die 16 der Welt und da sind auch immer die Top 16. Also da, das ist schon sehr schwer, dass man da wirklich reinkommt. Mhm. Genau.
Das erscheint mir schon sehr.
Ja, 16 wenig. Ist schon wirklich knackig so. Und die, eben die Top 16 der Welt, die lassen sie quasi andere Plätze da natürlich auch nicht wegnehmen, weil dort wart
erstens echt gutes Preisgeld und zweitens halt auch natürlich die guten Punkte. Also die waren blöd, wenn sie das nicht spielen würden, würde ich mal sagen.
Sicher, ja. Aber du hast ja sonst auch noch große Ziele vor Augen. Die Paralympischen Spiele 2028 stehen quasi vor der Tür. Wann entstand so dein Traum oder die Vision, dass du da unbedingt teilnehmen willst?
Ja, eigentlich relativ anfangs, also wo ich halt eben entschieden habe, dass ich alles ein bisschen professioneller angehen möchte, habe ich mir einfach gedacht, das war doch mal voll cool, wenn man da dabei war. Das ist einfach so ein großes Ziel. Und ich glaube, das brauche ich halt auch, damit man weiß, für was man es halt tut. Dass du halt irgendwo weißt, okay, für das trainiere ich jetzt 4 Jahre lang. Weil sonst sind halt so 4 Jahre oder generell 1 Jahr ist einfach lang, wenn man nur trainiert und nur Turniere fährt. Da gefreut einen manchmal, das auch ehrlich gesagt dann nicht mehr. Und wenn ich mich aber dann erinnere, hey, aber du machst das ja für was, weil du willst ja irgendwas erreichen.
Sicher, ja, das denke ich mir. Das ist sonst recht eintöniger wert. Ja, jetzt stehen sie recht nah bevor. Sagen wir mal, es sind schon noch 2 Jahre dann Vorbereitungszeit. Aber was machst du jetzt vielleicht schon anders oder trainierst du jetzt anders?
Beim Training versuchen wir jetzt natürlich das Ganze auch auf die nächste Stufe zu heben, da einfach nur ein bisschen professioneller zu trainieren und einfach immer 100% im Training zu geben, damit da einfach Fortschritte kommen. Weil, also, man muss, dass man sich bei den Paralympics qualifiziert, muss man bei den Frauen unter die Top 25 der Welt sein. Das hört sich jetzt gar nicht so weit weg von mir an, tatsächlich, aber die Schritte nach oben wären sehr groß. Also, nur weil ich jetzt 30 bin, heißt es nicht, dass 25 nur ganz wenig weit weg ist, sondern es heißt, es ist nur ein Riesen-Step. Also es ist irgendwie, wenn man in die Top 100 kommt, geht es ziemlich schnell zu 60 oder zu 50, aber ab dann wird es schon schwer und dann ab 30 ist halt nochmal so richtig zach, würde ich sagen. Und bei uns ist es halt so, man muss sich 1 Jahr vorher qualifizieren. Also es gibt das Quali-Jahr, da wo du einfach die Punkte für diese Weltrangliste sammelst. Und da ist halt auch so, das habe ich mir auch alles erst lernen müssen oder kennenlernen müssen, dass da einfach auch sehr viele Spielerinnen kommen, die zum Beispiel heuer gar nichts spielen. Also vor allem so Japan, China, die kommen dann plötzlich alle und die sind alle extrem gut. Und darum verändern sie da auch die Plätze. Also die, was jetzt, die sind vielleicht jetzt gar nicht drinnen in überhaupt die Top 50, aber die kommen dann und sind relativ schnell wieder in die Top 30 drinnen. Das heißt, viel rutscht dann auch wieder nach hinten. Und ja, es ist ein bisschen kompliziert, aber genau, also es heißt auf jeden Fall für mich nur, ich muss noch echt angasen so in den nächsten Jahren, aber ist ja auch gut so. Dann weiß ich, was zum da ist.
Wenn wir jetzt vielleicht vom Profisport nochmal ein bisschen weggehen und generell auf das Angebot von Behindertensport in Österreich generell das ein bisschen beleuchten. Wie nimmst du das so wahr? Wie steht es da um die Nachwuchsförderung vielleicht auch? Wie viele Vereine gibt es da so für Menschen mit Beeinträchtigung?
Ich kann es natürlich jetzt nicht ganz genau sagen, aber so wie ich das weiß, es gibt schon einige Vereine. Und wir, der Rollstuhltennis und auch, ich weiß auch, andere Sportarten sind immer auf der Suche nach Nachwuchs und würden sich sehr freuen. Aber ich weiß auch, es ist relativ schwierig. Warum, weiß ich allerdings nicht. warum es jetzt nicht so viel Nachfrage gibt. Also wir haben vereinzelt eben ganz gute Nachwuchssportler und Sportlerinnen, aber eben leider nur vereinzelt. Also ich glaube, es wird sich jeder, falls wer zuhört, es wird sich jeder Verein freuen, wann wer kommt und einfach einen Sportart ausprobieren will.
Eben, das denke ich mir, ich weiß nicht, fehlen da vielleicht manchmal Vorbilder oder dass man sieht, ja, ich kann ja in dem Bereich Profisportler, Sportlerin werden.
Ja, ich glaube, oder vielleicht wird es halt manchmal doch ein bisschen zu wenig auch publik gemacht bei uns. Also ich weiß zum Beispiel, in andere Länder, wie zum Beispiel Niederlande, die sind ziemliche Vorreiter im Rollstuhltennis. Und da gibt es richtig Leute, die noch Nachwuchs suchen. Also die gängern zu den Reha-Zentren und schauen sich die Leute an. Und man sieht ja auch ein bisschen, es wäre vielleicht sportlich, generell vielleicht schon, schaut er schon ein bisschen sportlich aus, macht irgendwas anders oder ist interessiert. Und die dann da einfach ein bisschen mehr Nachdruck geben bei uns. Wie es zum Beispiel bei mir war, ich habe halt in der Reha schon erfahren, was so es gibt. Aber in der Reha selber, wenn du gerade einen Unfall gehabt hast, hast du in Wahrheit, oder bei mir war es halt so, überhaupt kein Interesse an dem Ganzen, weil du mit deinem eigenen Leben wieder zurechtkommen musst. Du musst lernen, wie ist das im Rollstuhl zum Sein. Und da denkst du nicht nach, ah ja, was für Sport werden jetzt cool. Und da war eigentlich nachher, also wann wer, ich weiß jetzt nicht, Hausnummer, ein Jahr im Rollstuhl ist, dass man da dann nochmal nachhakt. Und da gibt es aber, das gibt es bei uns dann nicht. Also man muss sich halt dann, so wie ich das da habe, aktiv selber halt drum bemühen und schauen, was gibt's, was kann ich da, wo kann ich hin. Da fehlt, glaube ich, das ein bisschen bei uns, dass man da einfach Leute hat, die wirklich dann noch suchen, Nachwuchs zu finden.
Wie viele gibt es denn dann also auf die wirklich jetzt auf Profi-Level in Österreich spielen oder wer sind das so deine Spielpartnerinnen?
Also von den Frauen bin ich international, da war ich noch relativ allein, aber wir haben ein paar, die nachkommen, wo ich happy bin, dass ich natürlich da auch ein bisschen Unterstützung auch kriege von meinen Mädels. Und bei unseren Männern gibt es natürlich den Nico Langmann, der da ein sehr großes Vorbild ist. Und wir haben aber auch einen sehr guten Nachwuchssportler, den Maxi Taucher, der schon US Open-Gewinner ist oder French Open-Gewinner, also der was wirklich gut abrahmt und der jetzt auch in Erwachsenensport eintritt, kann man mal so sagen. Genau, und da haben wir natürlich große Hoffnung.
Schön, das sind ja mal gute Aussichten.
Genau.
Wenn Jüngere wieder nachkommen,
genau.
Und sie da vielleicht ein bisschen was tut.
Wir hoffen es, ja. Ja, ich glaube schon, dass eben, wenn es Vorbilder gibt oder wenn es eben einfach Leute gibt, die man sieht, dass dann auch vielleicht mehr Leute kommen, weil eben, wenn man nichts davon sieht oder nichts davon weiß, warum sollte man es dann machen wollen? Und darum ist es schon gut, wenn es einfach Leute gibt, die da den professionellen Weg auch gängen und nicht nur jetzt als Hobby das vielleicht machen, weil dann sieht die keiner.
Und es ist ja sicher leider immer generell nur so, dass Behindertensport halt viel weniger Aufmerksamkeit natürlich kriegt.
Leider, ja.
Wenn man eben dann auch wieder olympische, paraolympische Spiele so sieht.
Ja.
Was wünschst du dir da vielleicht für den Behindertensport oder zum Ansehen in der Gesellschaft?
Ja, einfach mehr Sichtbarkeit und auch mehr, dass das eben gesehen wird, dass wir wirkliche Athleten sind, die auch genauso hart oder vielleicht sogar manchmal nur ein bisschen mehr als wie nicht behinderte Athleten trainieren, weil wir halt auch für andere Sachen oder Probleme nur haben durch unsere Behinderung, mit der wir auch arbeiten müssen oder halt da einfach zum Beispiel Physios brauchen, die man sonst nicht braucht, Physioeinheiten. Und wir hätte halt gern, dass die Leute einfach erkennen, dass das eben genau ein gleichwertiger Sport ist, dass nicht nur Ball um mich schupfen ist oder so, sondern da geht es auch wirklich. Also da wird schon richtig Tennis gespielt so. Vielleicht jetzt nicht, es wird vielleicht nicht mit 210 km/h aufgeschlagen, aber es ist trotzdem sehr schnell und vom athletischen Sein ist das nichts anderes als wie, ja, als wie normales Tennis.
Total, das verdient mindestens genauso viel Respekt, genau. Und Ansehen. Vielleicht, ja, sind wir 2028 bei den Paralympics, dass wir ein bisschen mehr wieder in Fokus rücken.
Ja, das war sehr cool.
Das war wirklich schön, wenn sie da was tut.
Ja, sehr. Es wäre eben auch sehr cool, wenn einfach in die Medien da öfters auch was gezeigt wird, weil über andere hört man halt wirklich sehr oft, wo ich mir denke, hä, wer ist das jetzt und warum bringt es das? Was eh cool ist auch, aber wo ich mir dann denke, ja, aber warum wird dann über einen Behindertensport nichts gebracht? Wobei da eben, wie vorher angesprochen, der Maxi Taucher hat French Open gewonnen und das ist vielleicht einmal erwähnt worden in den Medien, was ein Wahnsinn ist. Wobei die Lilly
Tucker,
genau, danke, zu derselben Zeit das gewonnen hat, also genau das Gleiche, nur in Fußgänger- oder Rollstuhltennis, es war genau dasselbe, aber sie ist halt da viel mehr präsent gewesen in den Medien. Warum? Verstehe ich nicht. Weil es ist eigentlich genau das Gleiche.
Genau, du sagst es, da gibt es sicher noch extrem viel Aufholbedarf,
ja,
und ein bisschen mehr Bewusstseinsbildung eben,
genau,
dass man das von Vorhang holt, die, ja, coolen Leistungen. Jetzt vielleicht noch ein anderes Thema, was da noch reinspielt. Wie gestaltet sie so die Bezahlung im Behindertensport? Können da die meisten davon leben? Hast du da Einblicke so generell?
Ich glaube jetzt nicht, dass man nur vom Sport leben kann oder vom Behindertensport. Man braucht einfach irgendeine Unterstützung, wie zum Beispiel beim Heeressport sein oder bei der Polizei sind, glaube ich, einige. Und man braucht sehr gute und starke Sponsoren hinter sich, sonst kann man sich einfach den Sport nicht leisten. Weil auch vom Tennisverband kriegt man leider jetzt nicht die größte Unterstützung oder so. Also das ist bei uns in Österreich schon ein bisschen schwierig. Also weil da auch wieder in andere Länder, in England zum Beispiel, sind die Rollstuhltennisspieler Angestellte als Sportler. Oder in Niederlande sind die da ganz anders aufgestellt. Also bei uns ist schon, dass du hauptsächlich eigentlich, damit du dir diesen Sport wirklich so leisten kannst, wie du es auch brauchst, brauchst du einfach selbstständig Sponsoren.
Neben dieser Fairness-Frage im Sport setzt du dir sonst auch oder du beschäftigst dich viel mit Gleichstellungsthemen, Barrierefreiheit, thematisierst du auf deine Online-Kanäle, Social Media. Ja, wie würdest du jetzt ganz generell nur sagen, steht es um die Barrierefreiheit im Alltag in Österreich? Wo musst du die ärgern oder wo hat sie es vielleicht auch schon verbessert?
Ich muss mich tatsächlich schon öfters mal ärgern, aber es hat sich auch verbessert. Ich würde sagen, es ist halt so, wenn du nur in Österreich bist oder halt jetzt nicht viel herumreist, dann gewöhnst du dich sehr an das, wie es bei uns ist und denkst da, ah ja, da gibt es halt jetzt keine Rampen, okay, da haben wir halt keine Behindertentoiletten, ist ja okay. Dann gewöhne ich mich an das, dann gehe ich nur in die Restaurants zum Beispiel, wo ich weiß, die sind behindertengerecht mit Toiletten oder fahre nur in das Einkaufszentrum, weil ich weiß, da ist alles barrierefrei und gehe halt nicht in den lokales Geschäft bei mir um die Ecken, weil da sind zwei Stufen rein, da gewöhnt man sich so an das. Wenn man aber wie ich einfach sehr viel in der Welt unterwegs ist und sieht, wie es auch in andere Länder sein kann, ich nehme da einfach immer das Paradebeispiel Amerika, die sind da die Oberreiter, was Barrierefreiheit anbelangt, dann merkt man halt schnell, dass das echt, dass da nur so viel zum Tun ist bei uns, weil eigentlich kann es 2025 nicht sein, dass man nur immer wegen einer Stufe oder zwei Stufen nicht in das Lokal kann. Oder dass man nicht bei Toiletten irgendwie schauen kann, dass es halt eine größere gibt. Oder dass man die halt, wie in Amerika ist es halt oft so, dann gibt es halt nur eine Toiletten für alle.
Mhm.
Aber dann können es halt alle auch verwenden.
Genau.
Und so das. Bei uns können es halt nur eben Frauen und Männer, aber halt dann der Rollstuhlfahrer nicht. Und das ärgert mich dann einfach manchmal, weil es wäre so leicht. Es waren Sachen, die man, oder auch Rampen bei ein, zwei Stufen, die fallen an Fußgänger, die fällt nicht einmal auf. Mhm. Aber ein Rollstuhlfahrer fällt es natürlich auf, weil er nicht rein kann, ohne Hilfe. Und das ist halt immer so ein bisschen, ja, das finde ich dann immer schwierig. Und ärgert mich und, ja, möchte ich halt auch immer ein bisschen dann darauf aufmerksam machen. Oder auch, was mir jetzt sehr auffällt, ist einfach, dass Leute bei uns, wenig mitdenken. Und da rede ich halt jetzt die Behindertenparkplätze an. Die tue ich eben tatsächlich öfters mal thematisieren auch auf meinem Kanal. Weil es bei uns so viele Leute gibt, die sich einfach nur kurz dahin stellen. Oder ja, es sind ist eh noch ein anderer da. Oder was weiß ich, was für ihre Ausreden halt immer haben. Also neulich habe ich auch im Europark gerade. Im Europark, da wo wirklich, ich weiß nicht wie viel, tausend wahrscheinlich Parkplätze sind, stellt sich ein junges Dirndl, ich bin nämlich gerade ins Auto eingestiegen, stellt sich neben mich auf dem nächsten Behindertenparkplatz. Und dann habe ich echt gewartet, habe mir gedacht, vielleicht, weil man weiß es nicht, manchmal kann ja sein, dass irgendwie auch einen Behindertenausweis hat und so, dann habe ich extra aber gewartet. Dann ist es halt ausgestiegen, hat natürlich keinen Ausweis drinnen gehabt, dann habe ich gesagt, Entschuldigung, hast du gesehen, dass du auf einem Behindertenparkplatz stehst oder hast du irgendwie einen Ausweis? Dann hat sie gesagt, nein, sie geht ja eh nur schnell rein. Und es sind eh so viele andere Parkplätze. Sag ich, ja. Es sind voll viele andere normale Parkplätze. Behindertenparkplätze sind 3 da. Und normale sind, weiß ich nicht, 100. Ja, aber sie ist eh gleich wieder da. Sag ich, ja, aber wenn ein Rollstuhlfahrer kommt, der weiß das nicht. Und der muss sich dann irgendwo an einen kleinen, schmalen Parkplatz hinstellen und kann nicht aussteigen oder was weiß ich. Also ich habe da wirklich mit der diskutieren müssen, dass die wegfährt. Und das ist einfach eine Frechheit. Und ich glaube, das ist Unwissenheit, weil die einfach nicht checkt, dass ein Rollstuhlfahrer den Parkplatz wirklich braucht, weil er einfach sonst nicht aussteigen kann bei einem normalen Parkplatz, weil ich muss meine Tür ganz aufmachen, sonst kann ich meinen Rollstuhl nicht ausladen. Und da wird einfach in andere Länder echt anders umgegangen. Also die haben da ein besseres Verständnis einfach. Und das finde ich auch sehr schade, dass das bei uns einfach nur nicht, natürlich auch nicht bei jedem, aber halt oft noch nicht angekommen ist, glaube ich.
Genau, wie du sagst, es wäre eigentlich nicht so schwierig, da ein bisschen umsichtig überall zu agieren. Aber wie du sagst, vielleicht fällt wirklich einfach oft das Bewusstsein.
Und ich glaube schon, dass das schade, einfach das da ist auch wieder mit den Medien, mir fällt das wirklich oft auf, dass einfach auch bei amerikanischen Filmen zum Beispiel sieht man immer mal wieder einen Rollstuhlfahrer. Es ist einfach dieses Unterbewusste, die gibt es auch. So, das gibt es bei uns nicht. Da sieht man nie einen Rollstuhlfahrer oder irgendwen, der was jetzt, außer es geht wirklich in der Geschichte um einen Rollstuhlfahrer. Aber so unterschwellig sind so Sachen gar nicht. Und das wird einfach dort viel mehr eingebaut oder auch eben bei so Kampagnen, bei Werbungen ist einfach ein Rollstuhlfahrer auch dabei, weil es einfach normal sein soll. Und bei uns ist halt immer nur ein bisschen das andere. Der Mensch, der ein bisschen anders ist. Und halt nicht, der ist eigentlich genau gleich.
Liebe Tina, vielen Dank für das sehr inspirierende Gespräch und für die zahlreichen Einblicke in den Sport des Rollstuhltennis. Ich wünsche dir schon mal viel Erfolg für die bevorstehenden Turniere und natürlich auch für die Olympia-Vorbereitung. Vielen Dank.
Danke, ja, ich sage danke, dass ich da sein habe dürfen. War echt cool.
Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.